Manchmal greift der Herr mit sichtbarer Macht ein, ein Gebet wird erhört, eine Situation wendet sich überraschend, und ein anderes Malachi scheint er zu schweigen, obwohl wir ihn dringend brauchen. Lukas schildert eine Reihe von Begegnungen mit Jesus, in denen kranke Menschen Hilfe finden, eine trauernde Mutter ihren Sohn zurückbekommt und ein treuer Diener Gottes im Gefängnis mit seinem Glauben ringt. Gerade in dieser Spannung zwischen wunderbarem Eingreifen und unerklärlichem Ausbleiben von Hilfe wird sichtbar, wer der Menschenerretter wirklich ist und wie seine göttliche Autorität und seine tiefe menschliche Anteilnahme zusammenwirken. Die heilende Autorität des Wortes Christi. Im Haus eines heidnischen Offiziers in Kapernaum ist ein Diener todkrank, und doch steht im Mittelpunkt der Erzählung nicht das Leid, sondern ein bemerkenswerter Blick auf Christus. Der Hauptmann, der weder durch die Geschichte Israels geprägt noch durch den Tempel unterwiesen ist, erkennt in Jesus eine Autorität, die er aus seiner eigenen Welt kennt und doch unendlich übersteigt. Er beschreibt sich selbst als einen, der unter Befehlsgewalt steht und zugleich Befehle weitergibt, denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht, und ich habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem, geh hin. Und er geht, und zu einem anderen, komm. Und er kommt, und zu meinem Sklaven, tu dies. Und er tut es. Diese nüchterne Erfahrung mit Kommando und Gehorsam wird für ihn zum Gleichnis für das, was er in Jesus erkennt. Hier steht nicht nur ein Rabbi, sondern der, dessen Wort Wirklichkeit schafft. Aus dieser Einsicht erwächst der kühne Satz, sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. In 7:1-10 sehen wir die Autorität und das Wort der Autorität. Der Hauptmann schien zum Menschenerretter zu sagen, Herr, ich bin nicht würdig, zu dir zu kommen, noch dass du in mein Haus kommst. Aber ich weiß, was Autorität ist. Ich stehe unter der Autorität anderer, und andere stehen unter meiner Autorität. Alles, was ich tun muss, ist, einem der Soldaten ein Wort zu sagen, und er tut, was ich sage. Ich weiß, Herr, dass du die Autorität in diesem Universum bist. Auffällig ist, wie sehr Jesus diesen Glauben würdigt. Lukas berichtet, als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn, und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Es ist, als ob der Menschenerretter selbst staunend innehält, ein Mann, der von außen kommt, erfasst tiefer als viele Fromme, wer vor ihm steht. Der Hauptmann glaubt nicht nur an Jesu Mitgefühl oder seine Fähigkeit zu heilen, sondern an die souveräne Tragweite seines Wortes, er ist überzeugt, dass Jesu gesprochenes Wort dieselbe Gegenwart, dieselbe Wirksamkeit hat wie seine persönliche Ankunft im Haus. Darin leuchtet etwas von der göttlichen Eigenschaft Christi auf, er handelt nicht begrenzt durch Raum und Nähe, sondern sein Wort trägt göttliche Autorität und schöpferische Kraft. Gleichzeitig tritt in dieser Szene die menschliche Seite des Herrn deutlich hervor. Jesus ist bereit, sich auf den Weg zu machen, hinein in das Haus eines Heiden, ein Schritt, der kulturell wie religiös Grenzen überschreitet. Seine göttliche Autorität kleidet sich in die schlichte Tugend der Nähe, der Bereitschaft, den anderen ernst zu nehmen. Und doch ist diese Nähe nicht von seiner Gegenwart im Fleisch abhängig, noch bevor er das Haus erreicht, wirkt sein Wort Heilung, und die Abgesandten finden den Knecht gesund. Damit wird etwas Grundsätzliches sichtbar. Der Menschenerretter ist nicht darauf angewiesen, im sichtbaren Sinn vor Ort zu sein, um zu retten, sein Reden selbst ist Träger seiner Gegenwart. Was damals im Haus des Hauptmanns geschah, eröffnet einen Blick auf die Weise, wie Christus auch heute wirkt. Sein Wort in der Schrift ist nicht bloß Erinnerung, sondern lebendige Ansprache. Wenn es in der Schrift heißt, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben, dann ist darin dieselbe Wirklichkeit angesprochen, die der Hauptmann geahnt hat, Christus verbindet sein Reden mit sich selbst. Sein Geist nimmt die Worte der Bibel, aber auch das leise innere Reden in unserem Gewissen und Herzen, und macht sie zu einem Ort seiner gegenwärtigen Wirksamkeit. Wo ein Mensch sich, wie der Hauptmann, unter die Autorität dieses Wortes stellt, wächst eine stille Gewissheit, der Herr ist nicht fern. Er ist kein abwesender Herrscher. Er ist der Menschenerretter, der durch sein gesprochenes Wort in verborgene Krankheitsräume, in verfahrene Situationen, in innerlich todkranke Bereiche hineinwirkt. Diese Geschichte lädt dazu ein, das Gewicht von Jesu Wort neu zu bedenken und darin Trost zu finden, es genügt ihm noch immer, zu sprechen, und das, was dem Ende nahe ist, kann einen neuen Anfang finden. Darum habe ich mich selbst auch nicht würdig geachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich ein Wort, und mein Diener wird gesund werden. Denn auch ich bin ein Mensch, der unter Befehlsgewalt steht, und ich habe Soldaten unter mir, und ich sage zu diesem, geh hin. Und er geht, und zu einem anderen, komm. Und er kommt, und zu meinem Sklaven, tu dies. Und er tut es. Als aber Jesus dies hörte, wunderte er sich über ihn, und er wandte sich zu der Volksmenge, die ihm folgte, und sprach, ich sage euch, selbst nicht in Israel habe ich so großen Glauben gefunden. Und als die Abgesandten in das Haus zurückkehrten, fanden sie den kranken Knecht gesund. Der Glaube des Hauptmanns stellt die Autorität des Wortes Christi über die sichtbare Erfahrung. Er ermutigt dazu, nicht zuerst auf äußere Zeichen, emotionale Eindrücke oder spürbare Nähe zu achten, sondern dem gesprochenen Wort des Herrn Gewicht zu geben. Wo Menschen in der Stille der Schrift oder im unscheinbaren inneren Reden des Geistes seine Stimme ernst nehmen, wächst ein Vertrauen, das nicht von Umständen abhängt, sondern von der Person, die hinter diesem Wort steht. So wird der Alltag zu einem Raum, in dem Christus als gegenwärtiger Herr handelt, oft verborgen, aber wirkungsvoll. Mitfühlende Barmherzigkeit und die Macht der Auferstehung. Vor dem Stadttor von Nain kreuzen sich zwei Züge, der eine folgt dem Leben, Jesus zieht mit seinen Jüngern und einer Volksmenge ein, der andere folgt dem Tod, eine Witwe begleitet den Sarg ihres einzigen Sohnes hinaus. Lukas zeichnet das Bild mit wenigen Strichen, als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Es gibt kein vorgetragenes Anliegen, kein sichtbares Zeichen von Glauben, nur den stummen Schmerz einer Frau, der alles genommen wurde. In diese trostlose Bewegung hinein heißt es, und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr, weine nicht. Auffällig ist der Ausgangspunkt des Handelns Jesu, nicht die Bitte, sondern sein Blick, sein Erbarmen eröffnen die Situation. Dieser Fall war einzigartig in seinem Elend, der einzige Sohn einer Witwe wurde im Sarg getragen. Das Mitgefühl des Erretters war auch einzigartig in seiner liebenden Sympathie. In seiner zarten Barmherzigkeit bot er freiwillig seine Auferstehungskraft an, um den Sohn der Witwe aus dem Tod aufzuwecken, ohne darum gebeten worden zu sein. Der Menschenerretter bleibt nicht in sicherer Distanz. Er kommt näher, berührt das offene Tragegestell, auf dem der Tote liegt, auch wenn diese Berührung ihn nach jüdischem Verständnis verunreinigt hätte. Dann spricht er nicht mit einer anonymen Macht, sondern persönlich, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Der Tote setzt sich auf und beginnt zu reden, und der Evangelist fasst das Wunder in einem einfachen Satz, und er gab ihn seiner Mutter. In dieser Geste verdichtet sich, wer Jesus ist, seine menschliche Zuwendung, seine zärtliche Rückgabe eines Sohnes an eine Mutter, ist nicht von seiner göttlichen Autorität zu trennen. Er handelt als der Herr über den Tod, aber auf eine Weise, die von tiefem Mitgefühl gekennzeichnet ist. Die Menge reagiert mit Furcht und Anbetung, ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht. Sie ahnen, dass in diesem Mann Gottes Besuch bei den Menschen geschieht. Die Auferweckung des Jünglings von Nain ist mehr als eine einmalige Unterbrechung der Trauer. Sie ist ein vorwegnehmendes Zeichen dessen, was Christus in seiner eigenen Auferstehung vollbringen wird, eine endgültige Wende im Verhältnis zwischen Gott, Mensch und Tod. Geistlich gesehen spiegelt sich darin auch unsere Lage wider, und euch, obwohl ihr tot wart in euren Verfehlungen und Sünden, hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Wo Jesus den Tod berührt, entsteht neues Leben, sei es der Tod als physische Realität oder als Erstarrung von Hoffnung, Liebe und Berufung. Dass er sich aus eigenem Antrieb, ohne gebeten zu werden, in die Not der Witwe hineinbegibt, öffnet einen tiefen Trostraum, sein Erbarmen ist schneller als unsere Worte, und seine Auferstehungskraft bleibt nicht jenseitig, sondern kommt dort zur Wirkung, wo menschlich nichts mehr zu machen ist. Die Begegnung am Tor von Nain lädt dazu ein, Leid nicht nur als Grenze, sondern auch als Ort der Begegnung mit dem Menschenerretter zu sehen. Das bedeutet nicht, den Schmerz kleinzureden oder das Wunder zur Norm zu machen. Aber sie erinnert daran, dass hinter unseren Trauerzügen eine andere Bewegung steht, der Herr des Lebens, dessen Herz sich rühren lässt und der fähig ist, das Verlorene auf eine Weise zurückzugeben, die über unsere Vorstellungen hinausgeht. Für manche wird dies in sichtbaren Wendungen erfahrbar, für andere in einer inneren Auferstehung, die neue Hoffnung, neue Liebe und neue Freiheit entstehen lässt. In beiden Fällen bleibt der Grund derselbe, derjenige, der mitfühlend "Weine nicht" sagt, ist derselbe, der mit göttlicher Autorität ruft "Ich sage dir, steh auf." Und der auch heute noch Leben hervorruft, wo alles nach Ende aussieht. Als er sich aber dem Tor der Stadt näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen, der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe, und eine zahlreiche Volksmenge aus der Stadt war mit ihr. Und als der Herr sie sah, wurde er innerlich bewegt über sie und sprach zu ihr: "Weine nicht." Und er trat hinzu und rührte die Bahre an, die Träger aber standen still, und er sprach: "Jüngling, ich sage dir, steh auf." Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden, und er gab ihn seiner Mutter. Alle aber ergriff Furcht, und sie verherrlichten Gott und sprachen: "Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden, und Gott hat sein Volk besucht." Die Szene hinein zeigt einen Christus, der Leid nicht von außen kommentiert, sondern sich ihm aussetzt. Sie öffnet die Perspektive, dass innere oder äußere Todeserfahrungen nicht das letzte Wort haben. Auch wo keine großen Glaubensleistungen sichtbar sind, kann sein Erbarmen den ersten Schritt tun. Wer seine Not vor diesem Herrn nicht versteckt, sondern sie in seinem Blick stehen lässt, entdeckt mit der Zeit, dass seine Gegenwart nicht nur tröstet, sondern lebendig macht, manchmal still und unauffällig, manchmal sichtbar und überraschend, aber immer getragen von einem Herzen, das sich bewegen lässt. Stärkung im Anstoß, wenn der Herr anders handelt als erwartet. Aus dem Gefängnis heraus hört Johannes der Täufer von den Taten Jesu. Er, der am Jordan mit großer Klarheit auf Jesus hingewiesen hatte, am folgenden Tag sah er Jesus zu sich kommen und sagte: "Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt." Strich, ist nun selbst in einer Lage, in der sich keine Tür öffnet. Während draußen Blinde sehend werden und Lahme gehen, bleibt seine eigene Kette unberührt. In diese Spannung hinein sendet er zwei seiner Jünger mit der Frage: "Bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten?" Die Worte tragen nicht den Ton plötzlichen Unglaubens, sondern den Druck eines Herzens, das weiß, wer Jesus ist, und zugleich ringt: "Wenn du wirklich der Kommende bist, warum bleibe ich dann unerrettet in dieser Zelle?" Es ist die Situation eines Mannes, der anderen den Weg zum Messias bereitet hat und nun erlebt, dass dieser Messias seine eigenen Erwartungen nicht erfüllt. Das Wort Johannes des Täufers hier bedeutet nicht, dass er hinsichtlich Christus im Zweifel war. Er stellte Christus auf diese Weise eine Frage, um ihn zu veranlassen, ihn zu befreien. Er wusste, dass Christus der Kommende war, und er hatte ihn dem Volk nachdrücklich empfohlen. Danach wurde er ins Gefängnis geworfen, und dort wartete er, in der Erwartung, dass Christus etwas tun würde, um ihn zu befreien. Der Herr tat jedoch nichts für ihn, obwohl er vieles tat, um anderen zu helfen. Jesu Antwort ist bemerkenswert nüchtern und zugleich tief. Er gibt keine Erklärung über Gottes verborgene Wege, sondern verweist auf das, was vor Augen geschieht. In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: "Geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen gute Botschaft verkündigt wird, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird." Der Menschenerretter stärkt Johannes, indem er ihm die Spuren des erfüllten Wortes zeigt. Die Verheißungen der Propheten beginnen sich zu erfüllen. Damit ruft er Johannes dazu, seine persönliche Lage in den größeren Horizont von Gottes Handeln einzuordnen. Das letzte Wort seiner Antwort trifft genau den wunden Punkt. Er ruft Johannes in eine Glückseligkeit, die nicht darin besteht, aus allen Nöten befreit zu werden, sondern darin, an ihm nicht zu straucheln, obwohl er anders handelt, als man gehofft hatte. Bemerkenswert ist, wie Jesus anschließend vor der Volksmenge über Johannes spricht. Er entkräftet jeden leichten Zweifel am Wegbereiter, indem er ihn öffentlich würdigt: "Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Und weiter, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er." Während Johannes mit unbeantworteten Fragen im Gefängnis sitzt, hält der Herr seine Treue und seinen Dienst hoch. So verbindet sich göttliche Souveränität, die Freiheit, Johannes nicht zu befreien, mit tiefer menschlicher Wertschätzung. Der Herr überlässt seinen Diener nicht der Missdeutung, auch wenn er ihn durch ein schweres Ende führt. Die Spannung bleibt, Johannes wird nicht gerettet, wie er wohl erhofft hatte, aber sein Leben wird von Jesus selbst gedeutet und geehrt. In der Geschichte von Johannes spiegeln sich Erfahrungen vieler Glaubender, es gibt Zeiten, in denen der Herr sichtbar bei anderen wirkt, Türen öffnet, Gebete erhört und zugleich eine eigene Bitte unberührt lässt. Dann drängt sich die Frage auf, ob man sich vielleicht getäuscht hat, ob der Herr wirklich der ist, als den man ihn verkündet hat. In solchen Momenten weist die Antwort Jesu den Weg, nicht durch umfassende Erklärungen, sondern durch den Hinweis auf das, was Gott tatsächlich tut, und durch den Ruf, sich nicht an ihm zu stoßen. Das kann hart klingen, ist aber in Wahrheit eine Einladung, in eine tiefere Form von Vertrauen hineinzuwachsen, ein Vertrauen, das sich nicht nur an erfüllten Wünschen festmacht, sondern an der Person des Menschenerretters selbst. Wer sich in dieser Spannung von seinem Wort treffen lässt, entdeckt, dass der Herr gerade im Ausbleiben der erwarteten Befreiung eine andere Art von Stärkung schenkt. Er verankert das Herz in der Gewissheit, dass sein Weg weise ist und dass auch ein verborgenes, schweres Ende in seinem Licht einen Sinn erhält. Und Johannes rief zwei seiner Jünger herzu und sandte sie zu Jesus und ließ sagen, bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als aber die Männer zu ihm gekommen waren, sprachen sie, Johannes der Täufer hat uns zu dir gesandt und lässt sagen, bist du der Kommende, oder sollen wir auf einen anderen warten? In jener Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern, und vielen Blinden schenkte er das Augenlicht. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt, dass Blinde sehend werden, Lahme gehen, Aussätzige gereinigt werden, Taube hören, Tote auferweckt werden, Armen gute Botschaft verkündigt wird, und glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, sage ich euch, und mehr als einen Propheten. Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer, aber der Kleinste in dem Reich Gottes ist größer als er. Die Begegnung zwischen dem gefangenen Johannes und dem handelnden Christus macht deutlich, dass Glaube auch dann echt und kostbar ist, wenn er durch Enttäuschungen hindurchgeht. Sie eröffnet eine Perspektive, in der offene Fragen ihren Platz behalten dürfen, ohne das Vertrauen zu zerstören. Wer die eigenen unerfüllten Erwartungen mit dem Blick auf das, was Christus tut und wer er ist, verbindet, erfährt, dass der Weg nicht an der Härte der Umstände endet, sondern an der Treue dessen, der in seiner Weisheit handelt. In dieser Haltung wächst eine Gelassenheit, die nicht resigniert, sondern sich der leisen Glückseligkeit anvertraut, die in dem Wort liegt, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Herr Jesus Christus, Menschenerretter mit göttlicher Autorität und menschlichem Erbarmen, danke, dass dein Wort auch heute lebendig ist und unsere Herzen erreichen kann, wo wir an unsere Grenzen kommen. Du siehst, wo unser Glaube schwach ist, wo wir wie der Hauptmann auf dein Wort hoffen, wie die Witwe von Nein im Schmerz stehen oder wie Johannes im Gefängnis mit deinen Wegen ringen. Du kennst unsere Fragen, bevor wir sie aussprechen, und du verachtest keinen, der sich mit seiner Not zu dir wendet. Stärke in uns das Vertrauen, dass dein Reden genug ist, auch wenn wir dein Handeln noch nicht sehen, und bewahre uns davor, an dir Anstoß zu nehmen, wenn du anders führst, als wir es erwartet haben. Lass deine mitfühlende Nähe und deine Auferstehungskraft in unseren Alltag hineinwirken, damit wir in der Freude deiner Rettung leben und durch unser Leben bezeugen, dass du die Weisheit Gottes bist. So richte unsere Hoffnung neu auf dich aus und erfülle uns mit deinem Frieden, der größer ist als unser Verstehen. Amen.